Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vielleicht ist euer Tag heute ja nicht ganz so gut gelaufen, oder? Ihr seid sogar stinksauer. Dann ist das hier genau der richtige Hörsaal für euch. Bei uns kochen heute nämlich die Emotionen hoch. Ja!
Bei der Wut geht es um die Reaktion auf eine erlebte Schieflage.
Ha! Du, in Unverschämtheit gehülleter Sinn und auf Vorteil. Dir, schamlosester Mann, dir folgten wir, dass du dich freutest, nur Menelaos zu rächen und dich, du Ehrvergessener, an den Troern. Das achtest du nichts, noch kümmert dich solches. Selbst mein Ehrengeschenk, das drohst du mir zu entreißen, welches mit Schweiß ich errungen und mir verehrt die Achäer.
Das war eine Wutrede, und zwar die des Achill gegen Agamemnon. Hübsch im Hexameter verfasst und gebändigt, aber eigentlich ist da jemand richtig sauer. Gemeint hat er in etwa, ich, Achill, ich kämpfe hier für dich, Agamemnon, damit wir deine Frau zurückholen. Und du klaust mir sogar meine wohlverdiente Belohnung. So geht das nicht. Diese Rede stammt aus der Ilias von Homer und ist über 2000 Jahre alt. Aber dieses Gefühl der Wut, das ist uns auch heute noch sehr gut nachvollziehbar. Und doch hat sich über die Jahrhunderte hinweg einiges gewandelt in unserem Verständnis und in unserem Umgang mit solcher Wut. Was genau? Das erzählt der Literaturwissenschaftler Johannes Lehmann. In der Antike stand vor allem der Zorn im Mittelpunkt, der fast immer verbunden war mit dem Wunsch nach Rache. Heute verbinden wir mit Wut ein Gefühl der Ohnmacht. Und in diesem Sinne, sagt Lehmann, ist Wut auch ein politisches Gefühl. Eins, das gefährlich werden kann. Johannes Lehmann ist Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der Universität Bonn und hat ein Buch über die Kulturgeschichte des Zorns geschrieben. Sein Vortrag hat den Titel Wut zum affektpolitischen Problem der Identität. Er hat ihn am 6. November 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Wut, aber auch andere verwandte Emotionen wie Hass, Ressentiment, Zorn, Empörung, Ärger treten im Feld des Politischen immer wieder auf. Wir können an islamistische Selbstmordattentäter denken, die sich in ihrer Wut auf westliche Gesellschaften in die Luft sprengen, an linksradikale Gruppen, die in Hamburg ihrer Wut gegen den G20-Gipfel mit Krawallen Ausdruck verliehen haben oder eben an rechtspopulistische Gruppen und Strömungen, von den Identitären über Pegida bis zu den Rechtsextremisten, die wie jüngst auf den Straßen in Chemnitz ihre Wut auf Migranten und die Flüchtlingspolitik Angela Merkels freien Lauf ließen. Ich möchte mich heute auf den Begriff der Wut konzentrieren und vor allem die Wutartikulationen von rechts in den Blick nehmen. Sie treiben uns gegenwärtig wohl am meisten um. Wut verstehe ich dabei nicht ausschließlich als individualpsychologische Kategorie, sondern zugleich als eminent politische Emotion. Und ich werde diese These, dass die Wut eine eminent politische Emotion ist, werde ich versuchen ausführlich zu begründen und in der Abgrenzung zum Zorn, wie schon angekündigt, auch historisch herleiten. Vorab nur Folgendes. Wut ist im Vergleich zu anderen Emotionen insofern eine besondere, da sie nicht unmittelbar ein Objekt zum Gegenstand hat, sondern eine Relation, ein Verhältnis. Bei den meisten anderen Emotionen gibt es ein unmittelbares Objekt. Man liebt einen Menschen, man fürchtet eine Schlange, man hofft auf eine Zusage, man trauert um sein Haustier und so weiter. Bei der Wut dagegen geht es um die Reaktion auf eine erlebte Schieflage. Bei Wut geht es um eine Relation, und zwar typischerweise um ein energetisches Ungleichgewicht zu den eigenen Ungunsten. Wut entsteht, wenn man seinen eigenen Energieeinsatz in Relation zum Effekt und seine eigene Handlungsmacht im Vergleich zum anderen als asymmetrisch erfährt. Etwa ich mache und tue und du liegst nur faul auf dem Sofa. Oder ich bin dir treu und du betrügst mich. Gegenstand der Wut ist also eine Relation, ein Verhältnis der asymmetrischen Verteilung von Handlungsenergien und Handlungsmacht. Und gerade das markiert das Politische der Wut. Geht es doch auch im Politischen um die Verteilung asymmetrischer Handlungsmächtigkeit und um die Beobachtung dieser Verteilung und ihre Herstellung und ihre Kritik. Ich werde das im Folgenden nun weiter erläutern. Ich möchte allerdings zwei methodische Vorüberlegungen noch vorausschicken. Die erste betrifft das Problem des Erklärens und Verstehens der Wut selbst. Will man nämlich Wut verstehen und will man die politische Wut der Rechtspopulisten verstehen, dann muss man sich notwendigerweise in die Nähe des zu Verstehenden begeben. Man geht also das Risiko ein, das man immer eingeht, wenn man etwas versteht. Je besser man es versteht, desto eher scheint es auch verständlich. Das macht den Versuch, die Wut der Rechten zu verstehen, angreifbar. Auch da, wo sich das Verstehen vom Entschuldigen, wie ich es hier tue, strikt abgrenzt, ja, auch da bleibt es ein Problem. Und es gibt ja tatsächlich die Meinung, man solle hier überhaupt gar nicht verstehen, sondern, so die These von Harald Welzer, die rechten Menschenfeinde soll man einfach bekämpfen. Es ist klar, dass ich als Theoretiker und Historiker der Wut dem nicht folgen möchte. Wenn nämlich die Wut tatsächlich eine Relationsemotion ist, dann sind wir möglicherweise selbst Teil dieser Relation. Möglich wäre, dass die Wut von rechts ein Element einer gesamtgesellschaftlichen Gesamtaffektivität darstellt und auch die Linke aus dieser Perspektive an dem, was auf der rechten Seite affektiv passiert, interessiert sein sollte. Die zweite methodische Vorüberlegung betrifft die Ebene, auf der ich Wut untersuche. Es geht mir um die diskursiven, die sprachlichen Formen der Wutartikulationen, um die Begründungslogiken, die der Wut jeweils zugrunde liegen. Wer mit seiner Wut auftritt, das kann privat sein oder auch politisch, muss in der Regel seine Wut begründen. Ja, diese Begründungen sind in der Regel gerade selbst Teil des Wutanfalls. Jedenfalls, solange er sich verbal äußert. Selbstverständlich gibt es auch Wutartikulationen, die in Gewalthandlungen, in Hetze, Steine werfen oder Attentate umspringen. Gleichwohl liegt auch hier jeweils eine emotionale Begründungslogik zugrunde, die dann allerdings nicht mehr artikuliert wird. Mich interessiert aber eben jetzt genau diese zugrunde liegende Begründungslogik. Ein letzter Punkt, es geht mir um Wut nicht nur als unmittelbare Emotion, sondern auch um Wut als Diskursposition. Also darum, dass Wut auch eine Zuschreibung darstellt, eine Fremdzuschreibung, die sind wütend, und eine Selbstzuschreibung, wir besetzen die Position der Wut. Eine Bremer Partei nennt sich Bürger in Wut. Also jetzt nicht damit zu tun, dass die Leute, die in dieser Partei Mitglied sind, permanent sozusagen einen Wutanfall nach dem anderen produzieren, sondern sie besetzen diskursiv die Position der Wut. Ich möchte jetzt vor dem Hintergrund, den ich jetzt entfaltet habe, in folgenden 4 Schritten vorgehen. Zunächst einmal die versprochene historische Herleitung vom aristokratischen Zorn zur modernen Wut, Revolution um 1800. Ich werde dann übergehen zu einer auf dem Niveau der energetischen Metaphorik um 1800 entwickelten Theorie der Wut, die ich eben schon kurz angedeutet habe. Ich möchte dann kurz zum Begriff der Wutbürger kommen und die Lagen im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise und ganz am Schluss über Wut und Identität nachdenken und eben den schon angekündigten Blick auf die andere Seite der Wut unternehmen. Der erste Punkt. Sie müssen sich einlassen auf einen ganz kurzen Ausflug in sozusagen Konzeptgeschichte von Affekten in der Antike bis hinein ins 18. Jahrhundert, weil wir da tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes sehen, ohne dass wir, glaube ich, unsere Gegenwartsverhältnisse überhaupt nicht begreifen können. Von der Antike bis zum Ende des 18. Jahrhunderts folgt die Konzeptualisierung des Zorns einem Schema, das Aristoteles in seiner Rhetorik, das ja gewissermaßen ein erstes abendländisches Psychologiebuch darstellt, was Aristoteles dort beschrieben hatte. Diese Zorntheorie dreht sich um die Kränkung der Ehre und den aus ihr entspringenden Wunsch nach Rache, und das innerhalb einer sozial ungleichen Relation. Man kann also Folgendes lesen bei Aristoteles eben in der Rhetorik. Zitat: Es sei nun der Zorn ein mit Schmerz verbundenes Verlangen nach offenbar werdender Rache wegen einer offenbar werdenden Geringachtung gegen einen selbst oder einen der Seinen, wobei das Geringachten nicht angebracht ist. Zorn, und das ist jetzt für den gesamten antiken Zorndiskurs zentral, ist also ein soziales Ereignis. Im Zentrum steht für Aristoteles daher der Begriff der Geringachtung oder der Geringschätzung. Zorn ist dabei der Impuls, sozial unverdiente Geringschätzung zu rächen. Und das wiederum bedeutet, dass Zorn immer auf der eigenen hypostasierten Überlegenheit basiert. Zornig erweist man sich, und das scheint mir mit einer der wichtigsten Sätze in der Zorntheorie des Aristoteles zu sein, man erweist sich zornig wegen, Zitat, der eigenen Überlegenheit. Und wo diese Überlegenheit gar nicht vorausgesetzt werden kann, etwa bei einem Sklaven oder bei einem Bauern, da entsteht auch kein Zorn. Die Antike konnte tatsächlich den Zorn des Sklaven in diesem Modell überhaupt nicht denken, weil er hat keine Überlegenheit, die angegriffen wird, und er hat auch keine Gewaltressourcen, um dann sozusagen die Rache zu vollziehen. Aufgrund dieses Fundaments nun beschreibt Aristoteles eben den Zorn vor dem Hintergrund eben von Geringachtung der eigenen Überlegenheit, und er macht ein ganz spannendes seismografisches, psychologisches Feld auf, in dem er verschiedene Phänomene beschreibt. Zum Beispiel, wenn man selbst ernsthaft ist und jemand anders verhält sich einem gegenüber ironisch, dann wird man zornig, weil das ist ein Zeichen von Geringachtung. Oder man sieht einen Bekannten und er hat den eigenen Namen vergessen, macht einen auch wütend, weil das ist ein Zeichen von Geringachtung, dass er sich nicht mal mehr an meinen Namen erinnern kann. Ja, solche Beispiele sind übrigens wirklich sehr lesenswert. Zorn ist nun nach Aristoteles nicht nur mit Schmerz verbunden, sondern auch mit Lust. Und zwar die Lust, die auf der Hoffnung, sich zu rächen, basiert. Und das war immer die Spitzenstellung des Zorns innerhalb der Affektlehre bis hinein ins 18. Jahrhundert, dass nämlich der Zorn eine Gleichzeitigkeit darstellt. Man ist gleichzeitig im Schmerz und in der Lust. Schmerz über die Kränkung, die Geringschätzung, die man erfahren hat, Lust in der Hoffnung auf Rache. Wenn nun diese Hoffnung aber gar nicht besteht, weil man keine Gewaltressourcen hat, weil man niemals es schafft, sich rächen zu können, dann entsteht auch gar kein Zorn, weil dann einer der beiden Pole eben überhaupt nicht vorhanden ist, ja? Und dann entsteht eben kein Zorn. Das heißt, der Zorn ist im antiken Diskurs gebunden an die Macht bzw. die Gewalt und nicht, wie die moderne Wut, an die Ohnmacht. Das ist schon ein zentraler Unterschied. Diese aristotelische Definition nun, wenn wir diesen drei Schritt nehmen von Kränkung, Schmerz, Rache, findet sich nun mit relativ geringen Varianten wiederholt über das Mittelalter und die frühe Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert. Das kann man bei Cicero lesen, bei Plutarch, Thomas von Aquin, Bacon, Montaigne, Hobbes, Descartes, Locke, bis zu Thomasius immer wieder Zorndefinition eben nach dem aristotelischen Schema mit gewissen Varianten. Die müssen uns aber jetzt hier nicht interessieren. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, und das ist nun die epochale Revolution, die hier stattfindet, wird diese alte Definition des Zorns als nicht mehr ausreichend empfunden und jetzt entscheidend erweitert. Diese Transformation ist ein Vorgang von epochaler Tragweite. Mit einem Mal ändern sich die Konzepte des Zorns fundamental. Und das sind ja Konzepte, die man jahrhundertelang als Tradition sozusagen immer wiederholt hat. Deshalb ist das wirklich von epochaler Tragweite. Und diese Veränderung im Diskurs des Zorns können wir jetzt Ende des 18. Jahrhunderts gleichzeitig in ganz verschiedenen Wissensfeldern beobachten. Also das machen Anthropologen, Philosophen, Psychologen, Pädagogen und eben auch Juristen. Also alle arbeiten plötzlich mit einer ganz anderen, spezifisch veränderten Zorndefinition. Man kann das sehen zum Beispiel bei einem Juristen wie Christoph West, der über die unerlaubten, aus der Hitze des Zorns begangenen Verbrechen nachdenkt. Und da finden wir jetzt folgende von der Tradition vollkommen verschiedene Definition des Zorns. Zitat: Das hassen wir, wogegen bei uns unangenehme und übelwollende Empfindungen entstehen, weil es unserem Wunsch und Verlangen zuwider. Geschieht es mit Aufbrausen, ist der Zorn da. Hier braucht keine Beleidigung, keine pflichtswidrige Handlung eines anderen vorhanden zu sein. Das ist die Revolution. Westphal macht hier auf die entscheidende Grenze aufmerksam, die der alten Zorndefinition immer gezogen war, indem er nun dezidiert solche Zornanlässe aufnimmt, die überhaupt nicht der Sphäre der Ehre, der Sphäre der Kränkung bzw. diesem Phänomen der Geringschätzung entsprechen. Zorn ohne Beleidigung. Und das Zorn ohne Beleidigung zu denken, ist ein bis dahin undenkbarer Gedanke. Das ist also tatsächlich das Revolutionäre. Ganz ähnlich finden wir das beim Hallenser Psychologen Johann Maas, der den Affekt des Zorns nun vom zugrunde liegenden Gefühl des Verdrusses her analysiert, wobei der Verdruss wiederum nicht Folge einer Beleidigung ist, sondern Folge eines Übels, das uns widersteht. Das Gefühl des Verdrusses heißt es, regt alle Kräfte auf, um diesem Übel zu widerstreben. Geschieht dieses Widerstreben mit Aufbrausen, handelt es sich um Zorn, geschieht es mit Verhalten oder Dämpfung, entsteht der Affekt des Ärgers. Zentral auch hier geht es plötzlich nicht mehr um die Beleidigung, sondern es geht um Übel und Widerstände, also ein vollkommen anderes Denkmodell. Während so die Zornanlässe über das genuine Beleidigungs- und Kränkungsgeschehen hinaus erweitert wurden, kann man nun parallel sehen, dass auch die Zornziele sich wandeln, insofern die Rache aus den Zorndefinitionen im Laufe des 18. Jahrhunderts herausgelöst wird. Ebenso epochal plötzlich Zorn ohne Rache. Ich zitiere Immanuel Kant mit einer wunderschönen Definition. Der Zorn ist ein Schreck, der zugleich die Kräfte zum Widerstand gegen das Übel schnell rege macht. Völlig undenkbar vor gesamten Tradition. Jetzt haben wir einen Schreck, der die Kräfte des Widerstands schnell rege macht. Wir sind also wieder eigentlich in einem Kraft- und Widerstand-Modell und wir sind überhaupt nicht mehr im sozialen Feld, wo sozusagen Überlegenheiten und Geringschätzungen und so weiter diskutiert werden. Parallel wiederum Johann Christian Hofbauer, auch ein Psychologe um 1800. Denn die Anlässe zum Zorn hat schon das Kind, sobald es einen Widerstand empfindet, gegen welchen es seine Kräfte aufzubieten, sich versucht fühlt. Also jetzt hier überhaupt nicht mehr, es geht gar nicht mehr um Rache, sondern es geht um die Aufregung, die Mobilisierung der Kräfte gegen einen Widerstand. Der Effekt des Zorns wird seit dem Beginn der Moderne in ein Spannungsfeld hineingestellt, das energetischen Begriffen folgt. Tätigkeit, Energie, Kraft auf der einen, Hindernis, Widerstand auf der anderen Seite. Während von Aristoteles bis ins 18. Jahrhundert Beleidigung und Kränkung bezogen wurden auf die sozialen Hierarchien und die ihr entspringenden Ehrbegriffe, so geht es jetzt um ein energetisches Selbstverhältnis. Das ist jetzt entscheidend. Der alte Zorn ist ein Fremdverhältnis. Der moderne Zorn, der dann auch zunehmend Wut genannt werden wird, beschreibt ein Selbstverhältnis, weil es um die Selbstaffektivität der eigenen Kräfte geht, die man in der Relation zu einem Widerstand eben als sozusagen zu niedrig empfindet. Das kann man zum Beispiel sehen bei dem Juristen Ernst Wieland. Da ist die Rede, dass der Zorn entsteht bzw. begleitet ist vom, Zitat, erniedrigenden Bewusstsein der Überlegenheit fremder Kräfte. Ähnlich, nämlich im Sinne eines Gefälles von Kräften und ihrem Selbsterleben, formuliert dies der Physiologe Karl Friedrich Burdach in seinem Handbuch der Pathologie. Da heißt es, Zorn ist das lebhafte Gefühl einer Unvollkommenheit, wobei die dagegen reagierende Bestrebung gegen den Urheber dieser Unvollkommenheit gerichtet ist. Ich habe jetzt nur das erste, das lebhafte Gefühl einer Unvollkommenheit. Und dieses Gefühl, auf das das jetzt zurückverweist, wird jetzt weiter entfaltet. Diese Unvollkommenheit ist eine Beeinträchtigung unseres eigenen Ichs oder jede Beschränkung einer anderen Kraft, deren Zusammenhang mit uns wir fühlen. Also im Zorn fühlt man jetzt sich selbst und sozusagen seinen Kräftemangel angesichts eben von irgendwelchen Außenereignissen. Und dass es eben um ein gestörtes Gleichgewicht geht, das sagt dann ganz explizit Theodor Weitz in seinem Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft aus dem Jahre 1849. Der Zornige ergreift jedes Mittel, um dasjenige zu beseitigen, was er als nächste Ursache des gestörten Gleichgewichts seines inneren Lebens betrachtet. Das ist also kein Ereignis, das in der sozialen Welt gestört ist, ja, das ist ein Ereignis, das sozusagen im eigenen Energiehaushalt eben gestört ist. So werden Zorn bzw. Wut, ja, das ist jetzt sozusagen genau, dann, das wird erstmal gar nicht unterschieden, aber dieser moderne Zornbegriff, ist der Begriff, der dann später immer stärker Wut genannt wird. Der liegt jetzt also nicht länger ausschließlich auf der Ebene personaler oder kollektiver Ehre im Rahmen sozialer Ungleichheiten, sondern er bezieht sich nun zunehmend auf Begriffe der Kraft, auch der Lebenskraft oder der Lebensenergie. Man könnte sagen, Wut ist jetzt eine Hindernisüberwindungsenergie, die ja eben aufgerührt wird, und als eine solche Hindernisüberwindungsenergie wird sie mit der Lebenskraft eng geführt. Das Leben, können wir sagen, mit seinen Energien tritt an die Stelle der Ehre. Wut wäre dann der Ausdruck für die erlebte Verhinderung der eigenen Lebensenergie. Wut entsteht, wenn ich in der Ausübung meiner Ich-Energien gestört oder blockiert werde. Die Wut bewacht damit eben auch die eigene Identität. Die eigene Identität, das muss ich einen kurzen Exkurs machen, wiederum ist das Produkt eines Prozesses, der von eben dieser eigenen Ich-Energie aufgebaut wird. Das jedenfalls können wir sehen in der Theorie des Sprachursprungs, wie sie Johann Gottfried Herder ziemlich zeitgleich zu dieser Revolution der Zornbegriffe, wie ich sie jetzt gerade entwickelt habe, ziemlich zeitgleich oder eigentlich sogar genau zeitgleich entwickelt. Und ich sehe einen Zusammenhang. Und interessant ist die Sprachursprungstheorie Herders tatsächlich auch deshalb, weil er in diesem Buch eine Theorie des Nationalhasses entwickelt hat. Die Parallelen zur zeitgleichen Umkodierung des Zorns sind jetzt relativ klar erkennbar. Auch Herder fokussiert nämlich die eigene Energie als die Energie des eigenen Lebens und er beobachtet hier vor allem Selbstverhältnisse. Der Reiz des Lebens, so sagt er in der Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ist eben immer mit der Aufwendung der eigenen Mühe, des eigenen Schweißes verknüpft, wenn man Sprache schaffen und finden will. Es ist immer Mühe, die man aufwendet, es ist immer Energie, die man einsetzt. Es ist die selbst aufgewendete Arbeit, die dann den Rechtstitel des Eigentums an diesen entwickelten Formen konstituiert. Das ist die Locke'sche Eigentumstheorie. Und da können wir Folgendes lesen bei Herder. Jeder Gedanke also, den ich darauf, auf den Dingen, die ich so finde, die ich jetzt aus meiner Individualität heraus bezeichne, ja, das ist aber Arbeit, das ist Schweiß, mir einen Namen dafür auszudenken. Ja. Jeder Gedanke also, den ich darauf gezeichnet, ist ein Siegel meines Eigentums. Und wer mich davon vertreibet, der nimmt mir nicht bloß mein Leben, wenn ich diesen Unterhalt nicht wiederfinde, sondern wirklich auch den Wert meiner verlebten Jahre, meinen Schweiß, meine Mühe, meine Gedanken, meine Sprache. Ich habe sie mir erworben. Hier wird also die eigene Identität rückgebunden an die aufgewendete Energie eben zum Aufbau der Sprache, die als Form unseres eigenen Denkens natürlich mit der eigenen Identität aufs Allerengste sozusagen verknüpft ist. Ja, und wenn einem die Sprache weggenommen wird, das ist nicht schön. Ja? Dann hat man genau dieses Gefühl des Entzugs. Leben heißt demnach, Eigenenergie zur Bewältigung der Umwelt aufwenden, wobei dies eben nach Herder notwendig immer im Verbund der Familie bzw. des Stammes geschieht. Und diese Stammeskohäsion oder Zusammenhalt hängt jetzt eben von dieser konstruktiven Energie ab. Und das ist jetzt der Punkt, wo sozusagen diese konstruktive, sprachstiftende Energie, die Identität erzeugt, gleichzeitig umkippt sozusagen in eine Fremdheitsablehnung, in einen Hass, ja, weil sozusagen hier ist das eigene und da ist das andere. Das heißt, plötzlich wird die Sprache über die Opposition von eigen und fremd gedacht. Man verliert dann also praktisch die eigene Identität. Das heißt, die negativen Emotionen von Hass oder Wut sind hier tatsächlich auf die Konstitution und die Verteidigung der Identität bezogen. Und ich glaube, dass die Anschlüsse, die in heutigen Diskursen sowohl von den Identitären als auch von linker Identitätspolitik, die treffen sich beide in unterschiedlicher Weise eben bei diesen Identitätskonzepten von Herder. Und der Punkt, der mich jetzt interessiert, ist tatsächlich diese Verknüpfung der eigenen Arbeit, der eigenen Energie sozusagen in die gebildete Hohlform, ja, in der man dann seine Identität eben lebt. Ist der Exkurs auch schon zu Ende, komme ich zum zweiten Teil, zur Theorie einer modernen und eben politischen Wut. Jenseits der historischen Rekonstruktion verschiedener Zorn- und Wutmodelle kann man nun eine Wuttheorie formulieren, die ihrerseits von Metaphern, die Metaphern aufgreift, nämlich die Metaphern von Energie, Kraft und Widerstand, aber sie doch eben weiterdenkt. War in der Vormoderne die soziale Relation entscheidend, so geht es jetzt bei der modernen Wut um die energetische Relation zwischen Energieeinsatz und Ertrag und somit um das Erleben negativer eigener Energiebilanzen und um die Beobachtung von asymmetrischer Verteilung von Handlungsmacht. Unter Handlungsmacht möchte ich verstehen das Erleben des eigenen Handlungserfolgs. Erfolges bzw. das Erleben des Erfolges des eigenen Energieeinsatzes. Sie wäre also zunächst ganz subjektintern zu denken. Wenn wir eine Handlung ausführen, dann setzen wir Energie ein und erwarten einen entsprechenden Effekt. Und wütend macht uns jetzt, wenn dieser Effekt sich aber nicht einstellt und damit sozusagen die eigene Handlungsenergie, dieser Aufwand gewissermaßen ins Leere läuft und damit so kommen wir in eine negative Energiebilanz, weil wir setzen mehr ein, als wir sozusagen rausbekommen. Ja? Wenn Sie Ihrem Kind sozusagen 5-mal sagen, es soll jetzt bitte leise sein, also immer noch nicht leise, dann sagen Sie es 10-mal. Und was schwer ist, wenn Sie es das 20. Mal sagen müssen, dann werden Sie irgendwann wütend. Ja? Weil so viel Energie, kommt aber nichts mehr raus. Ja? In ein energetisches Missverhältnis. Ja? Das heißt, Wut zeigt sich hier als Alarmsystem der eigenen Energiebilanz. Und in dieser Weise ist die Wut vielleicht tatsächlich auch eine konstruktive Funktion. Mit einer solchen Beschreibung übrigens liegt man ganz in der Linie einer energetischen Anthropologie, wie sie im 19. Jahrhundert, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Erfindung der Thermodynamik entwickelt worden ist. Robert Meyer, einer ihrer Erfinder, wusste etwa, dass der Mensch, Zitat, seiner Natur nach so beschaffen ist, dass er gerne mit Aufwendung geringer Mittel möglichst große Erfolge erzielt. Wenn sich jetzt dieses aber umkehrt, dass man sehr viel Energie einsetzt und sehr wenig rauskommt, dann ist das sozusagen tendenziell wuterzeugend. Man kann nun diese an der modernen Metaphorik sozusagen gewonnene Theorie der Wut als Alarmsystem der eigenen Energiebilanz auch auf interpersonale Asymmetrien übertragen und als Strukturlogik von Wutbegründungsreden auch in älteren und sogar in sehr alten Wutszenen beobachten. Wutreden enthalten immer zwei Pole. Ja, zum einen gibt es den verbalen Angriff auf den anderen, der die Wut ausgelöst hat. Zum anderen gibt es aber in der Wutrede gleichzeitig immer die Rechtfertigung, warum man eigentlich Wut empfindet. Das heißt, die Wutrede liefert sozusagen immer ihre eigene Begründung mit. Das ist gerade die Wutrede. Und diese Artikulation, diese Begründung, ergeht in der Regel in Form einer Geschichte, und zwar einer Geschichte des Ungleichgewichts, und zwar des energetischen Ungleichgewichts. Wutreden sprechen von dem Einsatz der eigenen Energie, die nicht den erwarteten Ertrag erbracht hat, und werfen das dem anderen vor. Ich habe Energie aufgewendet, du aber nicht. Und obwohl jetzt die Antike, wie ich eben gezeigt habe, eine solche Konzeptualisierung von Zorn oder Wut in gar keiner Weise kannte, kann man aber diese Form der Wutrede trotzdem in den erzählten Szenen in der antiken Literatur finden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Ilias, homerisches Epos. Dort ist ja bekanntlich Achill wütend auf Agamemnon, weil Agamemnon ihm die Beutefrau eben wegnimmt. Und da sagt jetzt der wütende Achill also Folgendes. Ha! Du in Unverschämtheit gehülleter, sinnend auf Vorteil. Dir, schamlosester Mann, dir folgten wir, dass du dich freutest, nur Menelaos zu rächen und dich, du Ehrvergessener, an den Troern. Das achtest du nichts, noch kümmert dich solches. Selbst mein Ehrengeschenk, das drohst du mir zu entreißen, welches mit Schweiß ich errungen und mir verehrt die Achäer. Sehr schön hier zu erkennen, wie die Wutrede exakt diesem Narrativ des sich steigernden energetischen Ich-Du-Gefälle folgt. Die Ausgangssituation ist schon ein Gefälle. Ich gehe in den Kampf, übrigens für deine Ziele. Ja? Ist nicht meine Frau, die wir da zurückhören, ist deine Frau. Ja? Ich, meine Energie, für deine Ziele. Und jetzt wird dieser Energieeinsatz nicht mal anerkannt, sondern jetzt kriegt er noch die Beutefrau weggenommen. Das heißt, turn total in eine tatsächlich negative Energiebilanz. Martin Luther. Schöne Predigt vom Zorn, ganz ähnlich. Soll ich nicht billig zürnen? Dies und das hat er mir getan dafür, dass ich ihm so viel Gutes getan habe und gerne das Herz im Leib mitgeteilt hätte. Das ist der Dank und Lohn, damit er mich bezahlet. Sollte ich das leiden und solche Bosheit also hingehen lassen? Genau wie dieselbe Sache. Ja, also ich habe ganz viel Gutes getan und dann kommt eben nur Undank. Also tatsächlich die Wutbegründungsreden produzieren diese Geschichte des Ungleichgewichts. Das gilt nun auch, und das ist jetzt eine weite Komplexität, die uns dann aber zum Politischen führen wird, das gilt nun auch für Situationen, in denen man wütend wird, obwohl man selbst überhaupt nicht beteiligt, nicht beleidigt, nicht gekränkt oder verraten oder blockiert wird. Ja, das ist total interessant. Die Psychologen nennen das den Beobachtungsärger. Also also aus der Position des neutralen Beobachters. Man sieht irgendeine Szene, ist überhaupt nicht beteiligt und wird aber wütend. Schön können wir das bei Montaigne in seinen Essays lesen über den Zorn. Da gibt es ein Beispiel dafür. Wenn ich zum Beispiel durch unsere Straßen ging und beobachtete, wie kleine Jungen von einem wutschnaubenden Vater, einer irrsinnig tobenden Mutter grün und blau geschlagen und zu Boden geprügelt werden, wie oft packte mich da die Lust, mit einem bühnenreifen Donnerwetter dreinzufahren, um die Ärmsten zu rächen. 16. Jahrhundert, der Montaigne hat noch die Rache drin, ja, aber es geht also um diese Wut aus der Position des Beobachters. Das heißt, der Wütende aus der Position des Beobachters wird jetzt Zeuge einer Szene, in der wiederum ein Gefälle herrscht zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Schwäche und Stärke, Wehrlosigkeit und Gewalt, ja, Hilflosigkeit und Handlungsmacht. Und das scheint mir jetzt entscheidend. Es geht wieder um das Bild, das anschauliche Bild eines eklatanten Ungleichgewichts. Auf der einen Seite haben wir ein maßloses Handeln, auf Seiten der prügelnden Eltern, auf der anderen Seite gewissermaßen ein maßloses Nicht-Handeln-Können. Nicht handeln oder nicht handeln können. Das Können auf der Seite des maßlosen Handelns natürlich auch in anderen Beispielen Gewaltexzesse eines Serienmörders sein oder Kinderschänder. Es kann aber auch einfach sein, dass man wütend wird, wenn irgendein Raser rücksichtslos mit 90 Stundenkilometer durch die geschlossene Ortschaft rast. Ja? Wenn man da Zeug zuguckt, dann kann man, ey, ja? Es geht beim Täter jetzt nun aber, das ist wichtig, nicht nur um den Normverstoß alleine, sondern es geht immer darum, dass sein Handeln als regellos erscheint. Und in dem Maße, wie das Handeln als regellos erscheint, erscheint es als eminentes Handeln, als maßloses Handeln. Das heißt, das Handeln außerhalb der Norm verweist in besonderer Weise auf die Tatsache des Handelns selbst, auf die Faktizität des Handelns. Und diese Handlungsenergie, die man jetzt in dem Handelnden sieht, der jetzt mit 90 Stundenkilometer einfach durch die geschlossene Ortschaft rast, saugt gewissermaßen die Energien derjenigen, die da jetzt zuschauen müssen, gleichsam auf, indem sie die Zuschauer eben zum Zuschauen verurteilen. Das heißt, das eminente Handeln verurteilt zwangsweise zum Zuschauen und verweist den Zuschauer nun seinerseits auf die Position des Nichthandelns. Damit gerät sozusagen das Opfer, das verprügelt wird, und der Beobachter, der zuschaut, exakt in dieselbe strukturelle Position, nämlich in die Position des Nichthandelns, des Zuschauenmüssens. Genau dieses energetische Gefälle zwischen dem energetischen Handeln und dem energetisch leeren Nichthandeln, ja, springt sozusagen auf den Beobachter über, der hier sich jetzt selber sozusagen energetisch leer fühlt, weil er verurteilt ist vom Handeln der anderen auf die Position des Zuschauers und sich energetisch depotenziert fühlt. Und interessant ist, dass das aber erst der erste Schritt ist. Man kann jetzt mit der Wut, die dadurch entsteht, dass man auf die Position des Zuschauers sozusagen durch das eminente Handeln verwiesen wird, sozusagen die Position verlassen und die Wut als Energie benutzen, um jetzt seinerseits einzugreifen und den Vater und die Mutter sozusagen zu verhindern, weiter auf ihr unschuldiges Kind einzuprügeln. Das heißt, es geht bei der Wut um die Frage, zuschauen oder handeln. Das ist interessant. Die Antike hat den Zorn immer diskursiviert mit der Frage, bricht der Zorn aus oder bricht er nicht aus? Und was tun wir, wenn er ausbricht? Ich glaube, dass die Wut thematisiert, ob wir handeln oder ob wir zuschauen. Mein Vorschlag wäre also, Wut als Alarmsystem der eigenen Energiebilanz zu verstehen, als Ausdruck für ein erlebtes Missverhältnis der eigenen Energie im Vergleich zum Effekt, den man mit dem eigenen Handeln erreicht, oder im Vergleich zur Energie und Macht des Handelns anderer, denen man bloß machtlos zuschauen kann. Und weil es jeweils um die eigene aufgewendete Energie geht, ist die Wut verknüpft mit der eigenen Identität. Wut bewacht die aufgewendete Energie und verweist auf den mit ihr stets unternommenen und bedrohten Aufbau des eigenen Selbstbildes als eines Subjektes, das sich in der Aufwendung der eigenen Energie auch immer als wirksam erfahren will und wütend wird, wenn ihm diese eigene Energie im Erleben und im Effekt entzogen wird. Die Asymmetrie in der Verteilung der Handlungsmacht, die entsteht, wenn man sich angesichts des Handelns der anderen auf den Platz des Nichthandelns, des bloßen Zuschauers versetzt sieht, spielt nun gerade im Feld des Politischen eine zentrale Rolle. Geht es doch hier eben um das Ringen, um die Verteilung von Handlungsmacht. Und auch da entsteht die Wut, wenn die eigene Handlungsmacht als eine entzogene erlebt wird und man sich sozusagen zum bloßen Zuschauen verurteilt sieht. Damit wäre ich jetzt beim dritten Teil bei den Wutbürgern und der Flüchtlingskrise. in Anführungszeichen. Man könnte nun zunächst einmal vielleicht einwenden, dass die Wut, wenn man sie als Reaktion auf die Asymmetrie der Verteilung von Handlungsmacht versteht, dass es da doch eigentlich bloß um das Verhältnis von Macht und Ohnmacht geht. Wütend wird man also eigentlich nur aus der Position der Ohnmacht. Das ist aber keine ausreichende Erklärung. Und das ist wichtig, da es in der Wut eben immer zugleich darum geht, die Relation von Energieaufwand und Effekt beziehungsweise die Relation der Verteilung von Handlungsmacht an einem Gleichgewichtsmaßstab zu messen und sie als eine in Unordnung geratene Relation zu beobachten. Ja, es geht dabei um diese in Unordnung geratene Relation von Zuschauen und Handeln. Ohnmacht allein kann ja auch einfach nur zur Angst führen oder zur Verzweiflung oder zur Resignation. Die Wut aber entsteht, weil eben eine Relation von Macht und Ohnmacht eben beobachtet wird, die man sich so nicht wünscht. Wenn Sie Schach spielen und der Gegner ist in einer vollkommen überlegenen Position, Sie haben keine Chance mehr, werden Sie eigentlich nicht wütend. Da hat der andere eben gewonnen. Ja? Also es gibt keinen Grund, sozusagen die Verteilung dieser Handlungsmacht in irgendeiner Weise als in Unordnung. Es ist halt blöd, dass man verloren hat, aber man wird dann nicht, man will jetzt nicht mit der Faust ballen und sagen, ja, weil der hat ja nichts. So. Ja? Also es ist eine andere, sozusagen eine Art naturalistische Ohnmacht und eben nicht eine politische Ohnmacht. Das scheint mir wichtig. Wut kann im Politischen also immer dann entstehen, wenn diese Asymmetrien im Erleben der eigenen Handlungsenergien und in der Beobachtung der Verteilung von Handlungsmacht eminent werden, wenn das Erleben oder eben auch die diskursive Konstruktion eines solches Erleben der eigenen Handlungsmacht, wenn das eben ins energetische Minus kippt und dann natürlich in der Wut gewissermaßen kompensiert werden soll. Ja, dann gibt es eben entweder Protestwahlen oder Kundgebungen, die zunächst mal das Ziel haben, die eigene Handlungsmacht in gewisser Weise wieder herzustellen, eben auch wieder sozusagen als Selbstaffekt. Ja, da muss ich mir selbst beweisen, dass ich überhaupt noch Handlungsmacht habe. Vor diesem Hintergrund lässt sich nun auch der Begriff des Wutbürgers meines Erachtens verstehen. Aber wir erinnern uns, seinen ersten Auftritt hatte dieser Begriff im Jahr 2010, als der Spiegeljournalist Dirk Kurbjuweit den Begriff prägte. Gemeint waren in diesem Spiegel-Essay Protestierer gegen den Stuttgarter Bahnhofsneubau Stuttgart 21, aber auch die Kritiker von Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab. Und im Kontext von Migration und Islamkritik lebt dieser Begriff der Wutbürger bis heute fort. Beispielsweise ein Buch von Hajo Funke von Wutbürgern und Brandstiftern, AfD, Pegida, Gewaltnetze. Kurbjuweit gibt in seinem Essay nun eine Beschreibung der Wutbürger, die, ohne es zu wollen, diese Wut der Wutbürger gemäß der eben entwickelten Theorie erklärbar macht. Geschrieben ist dieser Essay nämlich aus einer dezidiert neoliberalen Perspektive, in der Wandel und Strukturanpassung ein Diktat ökonomischer Überlebensrationalität ist, zu der es keine Alternative gibt. Das wollen aber, so Kurbjuweit, die Wutbürger nicht einsehen. Der Wutbürger wehrt sich gegen den Wandel und er mag nicht Weltbürger sein. Er soll aber den Wandel wollen und er soll Weltbürger sein wollen, da Wandel und Weltbürgertum sowieso unausweichlich sind. Wutbürger sind laut Kurbjuweit gegenwartsfixierte Zukunftsverweigerer. Zukunft, so hat man allerdings in Zeiten des Neoliberalismus schon seit den 80er Jahren gelernt, gibt es überhaupt nur für den, der sich rechtzeitig für sie fit macht. Vielleicht noch nie vorher in der Geschichte der Neuzeit ist die Existenz der Zukunft, nicht die Gestaltung der Zukunft, sondern die Existenz der Zukunft für Menschen von der eigenen Zukunftsfitness und von rechtzeitigen Anpassungsleistungen so abhängig gemacht worden, wie gemäß dieses Denkens. Es geht dann eben nicht mehr um die Frage, welche Zukunft wir haben werden oder welche Zukunft wir wollen, wie wir sie gestalten, sondern es geht in strategisch-dramatischer Zuspitzung immer nur um die Frage, ob und wenn ja, für wen es überhaupt eine Zukunft gibt. Aus dieser neoliberalen Perspektive ist der Essay von Kurbjuweit über die Wutbürger geschrieben. Als Subjekte einer Gegenwart, die die Zukunft mitgestalten wollen, ohne einfach den Diktaten und Imperativen des Anpassungsdrucks zu folgen, sind Wutbürger eine Bedrohung. Kurbjuweit, Deutschland wird erstarren, wenn sich allerorten die Wutbürger durchsetzen. In dieser Lage, in der die bedingte Zukunft als ein sich verselbstständig habender, immer schon laufender Wandlungsprozess erscheint, dem gegenüber in der rechtzeitigen Anpassung die einzige Chance auf das Überleben besteht, sind nun die Handlungsmächte höchst ungleich verteilt. Gegenüber dieser Zukunft, die sowieso permanent handelt und tut, was sie tut, ist die eigene Handlungsmacht notwendig schwächer und von vornherein im Hintertreffen. Die Zukunft ist nicht der Raum gemeinsamer Gestaltung und Entscheidung alternativer Möglichkeiten, sondern bloß der Test darauf, wer es geschafft haben wird, sich rechtzeitig anzupassen und wer untergegangen sein wird. Angesichts dieser strukturellen Asymmetrie zwischen Handeln und Nichthandeln und einer Politik, die sich weitgehend auf das Managen dessen zurückgezogen hat, was als alternativlos geboten erscheint, auf diese Lage war lange Zeit Lethargie und Politikverdrossenheit oder Apolitisierung die viel beklagte Antwort. In diesem Sinne waren also die Proteste in Stuttgart eine kommunalpolitisch bedingte Ausnahme. Wenn jetzt im Zuge und seit der sogenannten Flüchtlingskrise diese Verdrossenheit Artikulationsformen der politischen Wut gewichen ist, eben AfD, Pegida und so weiter, dann hat das nun ebenfalls mit der Asymmetrie der Verteilung von Handlungsmacht zu tun. Jetzt stellt sich aber nur die Frage, warum hier Wut und nicht einfach noch mehr Verdrossenheit? Es kann einem auffallen, dass der Begriff Politikverdrossenheit, den man jahrelang nach jeder Wahl um die Ohren geklatscht bekommen hat, der taucht plötzlich gar nicht mehr auf. Es gibt keine Politikverdrossenheit mehr, es gibt nur noch ansteigende Wahlbeteiligung, aber es gibt interessanterweise keine Verdrossenheit mehr. Der ist irgendwie, beschreibt im Moment nicht mehr die Lage, hat aber ganz lange die Lage beschrieben. Also die Frage, warum jetzt hier Wut und nicht noch mehr Verdrossenheit? Wenn Wut als Alarmsystem für die asymmetrische Verteilung von Handlungsmacht zu verstehen ist, als Emotion, die das Verhältnis dieser Verteilung beobachtet und bewacht, dann entsteht Wut, weil sich die Situation hier tatsächlich bildmächtig als eine solche asymmetrische Verteilung narrativieren und darstellen lässt. Und weil Handeln und Nichthandeln hier tatsächlich als wiederum anschaulich darstellbare Alternativen gedacht werden können. Und das verweist jetzt auf die ästhetische Qualität, die der Emotion der Wut eignet. Die Wut als Beobachtung eines Ungleichgewichts, eines Missverhältnisses funktioniert eben immer dann besonders gut, wenn diese Relation anschaulich wird, wenn sie real oder imaginär als Szene erscheint oder erscheinen kann, wie etwa die vielen tausende Flüchtlinge, die man gesehen hat im Fernsehen. Ja, und dann stellt man sich die Grenze vor als eine imaginäre Bühne. Und jetzt gibt es sozusagen das Bild der Querung. Man hat also tatsächlich Subjekte, die handeln. Die kommen jetzt wirklich rein. Die Politik macht die Grenzen auf. Ist ja auch Quatsch. Die haben ja gar nicht die Grenzen aufgemacht. Die Grenzen waren ja gar nicht geschlossen. Ja? Aber das kann man jetzt sozusagen, das kann man bebildern. Man hat es eben mit Handlungen und Handlungssubjekten zu tun. Demgegenüber waren diese alternativen Anpassungsakte im Zuge der neoliberalen Deregulierungspolitik von Hartz IV bis G8 im Gymnasium, die erschienen gar nicht so richtig als Handeln. Ja, das ist eben einfach dann Anpassung. Und man weiß nicht so wirklich, wen man da als Subjekt da haft machen soll. Obwohl es eben auch tatsächlich 2004, wusste ich auch gar nicht mehr, habe ich mich gar nicht daran erinnert, aber es gab so Montagsdemos auch gegen Hartz IV. Aber trotzdem ist es schwieriger, das sozusagen zu bebildern. Man braucht also, damit die Emotion greifen kann, braucht man ein Bild, braucht man sozusagen eine ästhetische Darstellung dieses Gefälles. Das ist natürlich Teil der Politik, dass diese Narrative eben hergestellt werden und deshalb spielen auch Fotos so eine total große Rolle. Ein weiteres kommt hinzu. Während gegenüber der ökonomisch bedingten Vielleicht-Zukunft in Zeiten des Neoliberalismus alle alleine sind und nur jeder seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringen will, und etwa im zeitverkürzten Bildungsrun versucht, noch schneller als der andere zu sein. Kurbjut in dem Wutbürger-Artikel warnt explizit vor dem chinesischen Tempo. Ja, ganz klar, Chinesen, müssen wir uns beeilen. Das heißt, das erzeugt eine Entsolidarisierung. Wir sind im Grunde alle alleine. Und auch da kann man sehen, dass das kein gutes Fundament ist, dass Wut entsteht. Jetzt bei der Flüchtlingskrise ist es völlig anders. Ja, diese Flüchtlinge, die handeln, die Grenze überqueren, fordern gewissermaßen eine Art von Wir heraus. Es geht nicht um die Fitness in der Zukunft, sondern es geht plötzlich um die Bedrohung der gemeinsamen Vergangenheit. Da sind andere Mobilisierungsfaktoren unterwegs. Das wutauslösende Moment liegt also neben der szenischen Symbolik der Grenzüberschreitung, auch darin, dass die Politik im Fall der Migration ein merkwürdiges Nicht-Handeln-Können für sich reklamiert und Migration ganz analog zur ökonomischen Globalisierung häufig als unausweichlich erscheinen lässt. Man muss Weltbürger sein wollen oder man wird untergehen. Das hatte Dirk Kurbjuweit geschrieben und damit in seinem Essay die neoliberale entpolitisierende Anpassungs- und Handlungsentmächtigungsrhetorik auch auf das Feld der Migration übertragen. Auch sie ist, wie die ökonomischen Beschleunigungen und die Globalisierung der Märkte, nur hinzunehmen. Letztlich muss man den Wandel akzeptieren. Der amtierende EU-Kommissar für Migration, Dimitris Avramopoulos, schreibt, am Ende des Tages müssen wir alle dazu bereit sein, Migration, Mobilität und Diversität als die neue Norm zu akzeptieren und unsere Politik entsprechend auszurichten. Zitat Ende. Migration meint hier übrigens nicht den Ausnahmefall des Asyls, sondern eben ganz natürliche menschliche Wanderungsbewegungen. Und auch in diesem Sinne sprach Franz Timmermann als stellvertretender EU-Kommissar im Oktober 2015 davon, dass Migration, Zitat, das Schicksal der Menschheit sei. Es scheint mir nun exakt diese vorgebliche Unausweichlichkeit, die zu der wutauslösenden Asymmetrie in der wahrgenommenen Verteilung von Handlungsmacht beiträgt. Hier wird in der Beschreibung der unausweichlichen Realität der Migration und der Forderung, die Vorstellung einer relativen sozialen und ethnischen Homogenität als unsinnige Illusion aufzugeben, eine Anpassung gefordert, die sich nicht auf ein Fitnesstraining zur Verbesserung der Überlebenschance in der Zukunft bezieht und somit Individuen und ihr Schicksal vereinzelt, sondern die sich auf die in und durch die Vergangenheit gebildete Identität bezieht, die zudem die Identität eines Kollektivs oder eben einer Nation betrifft. Und genau deshalb kann hier Wut als Alarmsystem für die Beobachtung der Verteilung von Handlungsmacht und Handlungsmächtigkeit sozusagen anschlagen. Das heißt, in der Polarisierung von rechter Identitätsrhetorik und linker Akzeptanz- oder Unausweichlichkeitsrhetorik geht es auf einer Metaebene um die Möglichkeiten des Handelns selbst, um die Verteilung von Handlungsmächtigkeit. Und das heißt nun auch um die Bedingungen demokratischer und politischer, das Gemeinwesen gestaltender Handlungsmächtigkeit überhaupt. Wer wütend ist, ist gebannt in seine eigene Handlungsohnmächtigkeit, in seine negative Energiebilanz und versucht qua Wut die wahrgenommene Asymmetrie umzukehren und Handlungsmächtigkeit wiederzugewinnen. Jenseits der Irrationalität der Wut, die leicht zu diskreditieren ist, liegt hier der Grund dafür, dass Wut nicht nur eine in diesem Sinne diffamierende Fremdbeschreibung ist, sondern zugleich als Selbstbeschreibung übernommen wird. Viele AfDler bezeichnen sich selbst als wütend, wie auch die ebenfalls bereits genannte Partei Bürger in Wut belegt. Das wiederum lässt sich mit der oben formulierten Theorie der Wut auf die sogenannte Flüchtlingskrise und die Ereignisse des Jahres 2015 beziehen. Analysiert man die hier vorgebrachten Wutbegründungen und Narrative, die sich vielfach in Blogs und Kommentaren zu Zeitungen und so weiter artikuliert haben, dann sieht man, dass die Aufnahme von Flüchtlingen, wie sie 2015 ereignishaft und scheinbar plötzlich, ja, eigentlich hätte es man ja längst wissen können, aber es war dann eben doch irgendwie auch plötzlich, ja, dass das in großer Zahl eben stattfand, war eben für viele eine symbolische Szene einer Handlungsentmächtigung der nationalstaatlichen Politik. Und entsprechend gibt es viele Wortbeiträge, die in diesen entsprechenden Foren, wo man sich eben wechselseitig seiner Wut eben versichert hat, darauf aufmerksam, dass man eben gar nicht gefragt worden ist oder dass eben die unkontrollierte Grenzöffnung, wie es immer wieder heißt, einen Rechtsbruch dargestellt habe und damit die Verletzung ihrer eigenen Rechte. Und dann wird eben auch, das entspricht dieser Wutlogik, die Grenzöffnung als ein Verschenken der eigenen Arbeitsleistung diskursiviert und damit als Entzug der eigenen Identität im Sinne der eigenen aufgewendeten Arbeit, die nun gleichsam durch eine widerrechtliche Schenkung, ja, an die Flüchtlinge sozusagen enteignet wird. Gibt es einen Beitrag im Cicero, warum so zornig? Und da gibt es jede Menge Diskussionsbeiträge, die ich mir die Mühe gemacht habe zu studieren. Und einer sagt hier zum Beispiel, der Staat darf nicht mal eben kurz 1,8 Millionen Muslime, davon 1,2 Millionen Männer ohne Pass, dafür mit Smartphone, ins Land lassen und im Zweifelsfall lebenslang alimentieren. Dafür hat die Regierung kein Mandat. Die Regierung hat nicht das Recht dazu, den, jetzt kommt's, über Generationen aufgebauten Sozialstaat mal eben kurz an die dritte Welt zu verschenken. Es geht mir jetzt hier nicht um die inhaltliche Kritik an dem Fehlen jeglicher humanitärer Empathie in einer akuten Krisensituation. Es geht mir auch nicht um die Wortwahl, Verrat am Volk. Und auch nicht um die falschen Zahlen, die da drin stehen, sondern es geht mir um das wutauslösende Moment, das sich in dieser spezifischen Wutbegründungslogik manifestiert. In beiden Aussagen folgt die Begründung der Wut eben diesem Narrativ des Entzugs und der Veruntreuung der eigenen aufgewendeten Energie. Was Generationen aufgebaut haben, wird kurzerhand verschenkt. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass man gar nicht gefragt worden ist, sondern eben nur zuschauen konnte. Ja, diese Aufnahme von vielen Menschen in sehr kurzer Zeit erscheint also aus dieser Perspektive als ein maßloses Handeln, in dem das eben die Bürger sozusagen zum Zuschauen verurteilt. Und dieses Zuschauen müssen nicht nur bei der Flüchtlingsaufnahme, sondern auch bei ökonomischen Asymmetrien, das taucht in den Wutreden immer wieder auf. Eine Beiträgerin schreibt ganz explizit, und da sollen wir Bürgerinnen und Bürger kritiklos zuschauen, mitnichten. Folglich entsteht eine zunehmende Wut auf die herrschenden Verhältnisse. Das heißt, man sieht sich tatsächlich angesichts dieses eminenten Handelns eben auf die Zuschauerposition gewissermaßen reduziert. Die Problematik der Grenze und der hier diagnostizierte totale Kontrollverlust, wie auch die Ohnmacht derer, die zwar angeblich das Volk sind, sich aber zum nicht handelnden Zuschauen verurteilt sehen, beide Aspekte werden eben verhandelt als ein Problem der Handlungsentmächtigung und des Entzugs des eigenen als eines von Grenzen konstituierten Handlungssubjekts. Gegen die unkontrollierte Grenzöffnung wird Wehrhaftigkeit und Verteidigung angemahnt. Die Wut richtet sich als die Energie eines Umkehrschubs auf die Wiederherstellung dieser Handlungsmächtigkeit und rekurriert hierfür eben als Voraussetzung auf das Narrativ der Verteidigungsenergie der eigenen Identität. Nur wer identifiziert ist, kann wütend werden. Das kann man ja auch sehen, die Weltbürger und die Wutbürger, die hatte der Kurbjuweit gegenübergestellt. Die Weltbürger sind nicht identifiziert, jedenfalls nicht mit dem eigenen Land. Freud hat das als Kulturweltbürger beschrieben in einem Text schon in den 20er Jahren, hat gesagt, das sind Leute, die suchen sich das Vaterland aus vielen Vaterländern zusammen. Das sind sozusagen die ostentativ nicht identifizierten, die werden auch nicht wütend. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Wutbürger, die sind eminent identifiziert, sodass eben die Wut und die Identifikation tatsächlich Voraussetzung und Effekt wechselseitig sind. Man kann jetzt hier auch nochmal die Gegenprobe machen und sich fragen, warum der Ex-Cum-Skandal, wo 38 Milliarden Euro dem Steuerzahler weggenommen worden sind. Man kann jede Schule in Deutschland mit 1 Million Euro, ja, ich meine, wie sehen unsere Schulen aus, ja? Keine Wut, zero. Keine Wut, ja? Das fehlt, die Szene der Handlungsentmächtigung. Versuchen Sie mal, habe ich gemacht, gibt es ja so, jetzt so Lehrvideos, ja, wie das so funktioniert. Man versteht kein Wort, wer da wem was in die Tasche steckt. Man hat keine Handlungssubjekte, man kann bei nichts zuschauen. Das ist irgendwie, man kann es wissen, es mobilisiert keine Emotionen, man hat dazu keine Szenen. Und deshalb wird jetzt an solchen Stellen tatsächlich auch von der linken Seite Wut gefordert. In der Weiß, ein sehr schöner Artikel eben zu diesem Cum-Ex-Skandal. Wir müssen so wütend werden, dass diese Leute Angst bekommen. Ja? Aber man wird eben nicht von alleine wütend, man muss die Wut sozusagen herbei appellieren. Letzter Punkt. Fasst man Identität mit Herder als die Summe der eigenen aufgewendeten Energie, als Produkt der eigenen Arbeit, wobei das eigene daran jeweils individuell und kollektiv konstruiert wird, dann sieht man, dass das Wutnarrativ der Wütenden hier genau jene Veruntreuung und Enteignung der eigenen Energie in Relation zum Ertrag formuliert. Zugleich ist Identität bei der Wut der Rechten und bei ihrer Besetzung der Position der Wut aber noch auf einer viel grundlegenderen Ebene im Spiel. Mehr noch als auf Migranten und Fremden richtet sich die Wut auf jene, die die Identität als das Prinzip von Unterscheidung entziehen. Ich möchte nicht bestreiten, dass es Wut auf Flüchtlinge und Migranten gibt. Gibt es natürlich. Ich glaube, es gibt eine tiefere Ebene und das ist eben die Wut sozusagen auf den Entzug von Identität als Prinzip der Unterscheidung. Das kann man lesen in einem Buch der Identitären Bewegung. Die richten nämlich ihre Kriegserklärung nicht primär an Ausländer oder Fremde oder Migranten, sondern an die eigene Elterngeneration. Und dieser Elterngeneration, den 68ern, wird eben vorgeworfen, die Fähigkeit der Verteidigung zur Abgrenzung des eigenen überhaupt verloren zu haben und damit den Kindern wiederum jede Möglichkeit der Identitätsbildung weggenommen zu haben. Und diese Kriegserklärung liest sich folgendermaßen. Ich versuche nicht zu weinen, während ich es vorlese. Es geht schon los beim ersten Wort, da fange ich an schon zu weinen. Ja? Entwurzelt und orientierungslos habt ihr uns in diese Welt geworfen, ohne uns zu sagen, wohin wir gehen sollen, wo unser Weg liegt. Und alles, was uns Orientierung hätte geben können, habt ihr zerstört. Ihr habt alles und jeden hinterfragt und kritisiert. Und somit glauben wir an nichts und niemanden mehr. Wir suchen unsere Identität und finden sie unter den Trümmern eurer Zerstörungswut. Tief müssen wir graben, um uns selbst wiederzufinden. Das heißt, die 68er, ja, ist eine weinerliche, interessante, auch eine interessante ödipale Position, die eingenommen wird. Also ein weinerliches Kind, das sich von eigenen Eltern im Stich gelassen fühlt, gewissermaßen jetzt orientierungslos sozusagen durch die Welt läuft. Könnte man noch viel zu sagen. Mir geht es jetzt eben darum, dass eben hier angemahnt wird, dass die 68er in dieser Weise eben als Dekonstruktivisten, als Identitätsverunsicherer eben selbst sozusagen der Wehrlosigkeit anheimfallen. An einer anderen Stelle heißt es in diesem nicht sehr lesenswerten Buch, kämpfen und notfalls töten. Könnt ihr das überhaupt noch? Wisst ihr überhaupt noch, wie man sich wehrt? Die Identifikation mit der Position der Wut reklamiert eine Fähigkeit zur Unterscheidung und zur Abgrenzung und richtet sich gegen all jene, die das Prinzip der Unterscheidung und ihrer Verteidigung vorgeblich aufgegeben haben. Ja, und das wird jetzt diagnostiziert als eine Art Todesverfallenheit, Lebensmüdigkeit, Feminisierung, der nun auch der andererseits der Wut als Vitalität der Jugend und der wehrhaften Männlichkeit gegenübergestellt wird. Und das scheint mir tatsächlich das sozusagen zugrunde liegende Problem überhaupt zu sein, wenn sich rechts und links sozusagen gegenüberstehen, dass genau darum gekämpft wird. Ja. Also tatsächlich die zentrale Wut geht gar nicht auf den Ausländer selber, sondern es geht immer auf den, der den reingelassen hat, der sogar hier drin haben will und eben die Grenzen. So, das ist, glaube ich, tatsächlich der eigentliche Punkt. Das kann man jetzt auch sehen. Es geht überhaupt nicht um die Flüchtlinge aus Honduras, ja, sondern es geht eben darum, dass man jetzt zeigt, dass man entweder auf die schießt an der Grenze oder so. Ne? Also das sind dann sozusagen Symbolpolitiken, die eigentlich diese Art von Gesellschaftsmodelle gegeneinander stellen. Das heißt, wir haben also jetzt eine Entgegensetzung. Auf der einen Seite eben Wut als Ausdruck der Vitalität, der Männlichkeit und auf der anderen Seite eben diese Feminisierung. Das heißt, die Moderne wird hier wie seit jeher mit der Auflösung von Unterschieden, mit Globalität gleichgesetzt, mit Universalismus, mit Dekadenz, mit grenzüberschreitenden Finanz- und Warenströmen, mit dem Judentum und dem Weltbürgertum. Und dem wird eben entgegengesetzt, wie immer schon in der Moderne, ja, wird diesen Identitätsmüdigkeiten praktisch die Vitalität, die Lebensfrische der jungen Generation entgegengesetzt und die Wehrhaftigkeit echter Männer, die, Zitat, noch Wut haben. Der alte Gegensatz, und das ist ein uralter Gegensatz, der die Moderne eigentlich seit ihrem Bestehen prägt, von Untergangsgeraune und Vitalität und Wehrhaftigkeit, der kehrt hier einfach wieder. Und die Wut gehört einmal mehr auf die Seite der Lebenskraft. Sie antwortet auf die erlebte Handlungsentmächtigung und die entsprechenden Grenzentzüge. Die Depotenzierung der eigenen, erlebten oder auch phantasmatisch projizierten und diskursiv besetzten eigenen negativen Energiebilanz führt zu Wut. Als eine Art vormoderner Männlichkeitswahn von Verunsicherten ist diese Wut leicht zu durchschauen. Wut tendiert außerdem dazu, sich in ihrer Fixiertheit auf den Pol der eigenen energetischen Depotenzierung blind zu stellen gegen alle anderen Perspektiven. Das ist also eine kognitiv einschränkende Perspektive, die alle Emotionen im Grunde implizieren, die aber bei der Wut besonders destruktiv werden. Heimito von Dodra hat die Wut beschrieben als die katastrophalste Form der Aperzeptionsverweigerung, also die Unfähigkeit, noch irgendetwas, ja, sprechen wir mal mit diesen Neurechten irgendwie über Handelsbeziehungen mit der Dritten Welt, das blenden die natürlich komplett aus. Das kann gar nicht mitbeobachtet werden, weil die eben in ihrer eigenen Perspektive sozusagen so festgebannt sind. Das wäre jetzt die eine Seite, diese Kritik der Wut. Was aber wäre die andere Seite? Kann man sich für einen Moment fragen, ob die erheblichen Wutquanten, die sich hier artikulieren, und zwar auch von jenen, die nicht immer schon rechtsextrem und die nicht immer schon Menschenfeinde waren, kann man sich einen Moment eben fragen, ob diese Wut dieser Leute auf etwas antwortet oder auf etwas zeigt, was jenseits der in dieser Wut artikulierten politischen Inhalte doch aber wert wäre, angeschaut zu werden. Mit anderen Worten, können wir, wenn wir politische Wut als die Beobachtung einer Asymmetrie in der Verteilung von Handlungsmacht deuten, als erlebte negative Energiebilanzen auf jenes Plus schauen, das dem sich hier bahnbrechenden Minus womöglich gegenübersteht. Wenn von Neurechten Grenzen, Begrenzungen, Verteidigung des eigenen und Identifizierungsakte und Emotionen wie Wut oder sehr beliebt Thymos eingeklagt werden und insbesondere jene gehasst werden, die derlei Verteidigungen zugunsten von Vermischungen aller Art vermissen lassen, kann man dann in dieser Übertreibung von rechts nicht doch sozusagen für einen Moment lang einen Seismographen für gewisse wunde Punkte sehen auf der linken Seite, deren diskursive und emotionale Abblendung ebenfalls Teil des affektiven gesellschaftlichen Gesamtsystems sind. Ist es nicht tatsächlich so, wie Carlos Sprenger sagt, dass unserer, Zitat, Kultur die Fähigkeit verloren geht, die eigene Lebensform und ihre Werte argumentativ zu verteidigen? Sprenger bezieht sich hierbei konkret auf die durch die Ideologie der politischen Korrektheit unter Druck geratenen Prinzipien der Aufklärung, namentlich den Geist der Kritik, das Beharren auf individueller Autonomie, die Ablehnung jeder Autorität, die sich weigert, sich vertraglich zu binden oder diskursiv zu legitimieren, und das Recht auf den aufrechten Gang. Und dass folglich die Verteidigung unserer Kultur an die politische Rechte outgesourced wird. Eine solche Unfähigkeit der Linken sieht man etwa in den Schwierigkeiten, mit feministischer Kritik am Islam umzugehen. Statt hier eindeutig Stellung zu beziehen und die eigenen feministischen Werte zu verteidigen gegen das vom politischen Islam gebrauchte Verfügungsregime über den weiblichen Körper, sieht der moralisch korrekte Diskurs hier nur eine kolonialistische Kritik am Islam, die die kulturelle Identität von Moslems nicht ausreichend respektiere. Volker Weiß hat das in seinem Buch »Die autoritäre Revolte, die neue Rechte« und der Untergang des Abendlands mit eindrücklicher Deutlichkeit belegt und gezeigt, dass etwa die ägyptisch-amerikanische Feministin und Frauenrechtlerin Mona El-Tahawi, die im Islam Misogynie sieht und verurteilt, dafür von den Linken des Imperialismus geziehen wird. Hier sieht man deutlich, wie die Verteidigung des eigenen, das heißt Selbstbestimmungsrecht der Frau, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheitsgrundsatz und so weiter, von der dogmatischen Fixiertheit auf westliche Selbstkritik, Imperialismus, Kolonialismus etc. blockiert wird. Dazu kommt ein Paradox der Linken im Umgang mit dem Konzept der kulturellen Identität selbst. Während man selbst einem Identifizierungstyp mit der eigenen Kultur folgt, der durch Dekonstruktion und die Kritik am phallogozentrischen Abendland eine maximale Distanz impliziert, will man den anderen dies aber gerade nicht zumuten oder zutrauen. Während man selbst jenseits der Identität ist, legt linke Identitätspolitik aber Identitäten von denen, die sie gegen Diskriminierung verteidigt, als unhintergehbar fest. Ich zitiere aus dem Buch von Volker Weiß: Diese Inkonsequenz einer Kulturkritik, die dem anderen plötzlich naturhaft andichtet, was man selbst überwunden hat, schafft tatsächlich eine Wahrheit des rechtspopulistischen Islamdiskurses. Die Konzentration der Linken auf die liberale Pluralisierung von Minderheitsrechten und die Vielfalt von kulturellen Identitäten im globalen Zugleichsrahmen, statt auf die soziale Gleichheit in der eigenen Gesellschaft, hat mit zu der Lage geführt, in der sich heute Kosmopoliten und Kommunitarier gegenüberstehen und sich gegenseitig verachten. Statt Verachtung bräuchten wir vermutlich wieder mehr Dialektik, etwa eine Dialektik der Grenze, eine Dialektik des Nationalstaates und auch Chantal Mouffe, nenne ich als Stichwort, eine Dialektik des Populismus. Versteht man Wut als Alarmsystem von negativen Energiebilanzen und als Beobachtungssystem der asymmetrischen Verteilung von Handlungsmacht, dann kann man sie jenseits der berechtigten Verurteilung und Ablehnung ihrer politischen Instrumentalisierung als Symptom lesbar machen, als ein Symptom, das Demokratie theoretische Relevanz hat. Wenn Wut die eigenen Energiebilanzen bewacht und damit das eigene und seine Begrenzungen als Bedingungen der eigenen Handlungsmacht, dann meldet sich in der Wut ein Bedürfnis, das oberhalb privater Lebensschicksale eine demokratisch-politische Dimension hat. Zwischen der Diffamierung der Wutbürger einerseits und der neurechten Forderung nach mehr Wut auf die angeblichen Feinde der eigenen Identität andererseits sollte man nach Alternativen suchen. Die Theorie der Wut als ein Alarmsystem der eigenen identitätskonstituierenden Energie und die vielen Wutreden, die dieses Muster bestätigen, lehren, dass offenbar massenhaft negative Energiebilanzen vorhanden sind und oder propagandistisch noch verstärkt werden. In der Wut meldet sich als Alarmsystem für die eigene Handlungsmächtigkeit ein Bedürfnis, das zu den Dekonstruktionen und Dezentrierungen der Moderne, der Globalisierung, der Individualisierung insgesamt quersteht. Handlungsmächtigkeit und positive Energiebilanzen bleiben aber auch unter Bedingungen der Moderne, vermutlich mehr denn je, Bedürfnisse, die sich weder durch moralische Belehrungen seitens der identitätsdezentrierten Kulturweltbürger noch auch durch entpolitisierende Appelle an die Unausweichlichkeit von zukünftigen Entwicklungen wegkurieren lassen werden. Die Wut, die angesichts von erlebten Asymmetrien in der Verteilung von Handlungsmacht Alarm schlägt, ist neben allem anderen immer auch eine Mahnung an das antagonistische Prinzip des politischen Selbst. Sie ist eine Mahnung daran, dass gehandelt wird, so oder anders. Und dass alle Behauptungen von Handlungsohnmächtigkeit und Zwangsläufigkeit Standpunkte behaupten, die Macht ausüben, indem sie dem anderen Handlungsmacht entziehen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Das war der Kulturwissenschaftler Johannes Lehmann über die Wut als politisches Gefühl. Er hat seinen Vortrag am 6. November 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.